Ja, ich grüße Sie, einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte die Vorlesung gerne abschließen heute mit Ihnen. Wir haben gesehen in der letzten Woche, dass man auch parabolische Differentialgleichungen in eine variationelle Formulierung, in eine äquivalente variationelle Formulierung umformulieren kann, indem man im Wesentlichen dieselben Schritte geht, wie wir das bei elliptischen Gleichungen gemacht haben. Erst einmal können wir alle Ableitungen, die vorkommen, interpretieren im distributionellen Sinne. Das heißt, Ableitungen sind immer wohl definiert. Im distributionellen Sinne können wir jede Funktion, jede L1-Log-Funktion ableiten, beliebig oft. Was wir nicht mehr machen können, ist Funktionen zu multiplizieren oder Ableitungen von Funktionen zu multiplizieren, weil wir allgemeine Distributionen nicht multiplizieren können. Also suchen wir uns einen Raum, wo die Differentialgleichung Sinn macht, zum Beispiel dadurch, dass wir sagen, die Ableitungen, die drinstehen, die noch multipliziert werden, das müssen noch reguläre Distributionen sein. Typischerweise, zumindest bei diesen linearen Differentialgleichungen, die wir hier untersucht haben, probiert man dann diese Räume noch so zu wählen, dass man Hilbert-Räume hat. Und das sind typischerweise dann gute Räume, sowas wie H1 Omega, das heißt Funktionen, wo die Ableitungen noch L2 integrierbar sind, die selber L2 integrierbar sind, oder beim Zeitbereich L2 0 T H1 Omega, also Funktionen, die bezüglich der Zeit L2 sind und bezüglich des Ortes H1 Funktionen sind. Und dann haben wir uns überlegt, auf diesem Raum machen Dirichlet-Randwerte Sinn, das hatten wir ja schon bei den elliptischen Gleichungen. Zeitanfangswerte, wie wir sie bei parabolischen Gleichungen für sinnvoll halten würden, machen da noch keinen Sinn. Aber da konnten wir uns wieder mit dem Trick behelfen, dass wir uns ja nur Zeitanfangswerte von Lösungen der PDGL interessieren. Das heißt, das könnten wir auf die Art und Weise ausgleichen, dass wir sagen, wenn wir eine Funktion haben, die schon die Differentialgleichung löst, dann hat die auch noch eine gewisse Regularität bezüglich der Zeit. Die war dann gerade so, dass sie selber eine L2-0-T-H01-Omega-Funktion war und die Ableitung auch eine Funktion war, die L2 bezüglich der Zeit war, aber dann mit Werten nur noch in H-1 Omega. Und das reichte an Regularität, damit die Funktion stetig bezüglich der Zeit war, mit Werten in L2 Omega, mit so einem Raum zwischen H-1 und H01. Und auf die Art und Weise konnten wir den Anfangswerten eine vernünftige Bedeutung geben. Damit konnten wir dann unsere Formulierung ja, als von der partiellen Differentialgleichung wieder auf so eine Bilinearform gleich Linearform-Formulierung bringen. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt die Bilinearform nicht mehr zweimal vom selben Raum aus abbildete, sondern eben von zwei verschiedenen Räumen aus. Also der Raum, in dem wir die Lösung gesucht haben, der PDGL, ist nicht mehr der gleiche Raum, mit dem wir die Variationsformulierung testen, sagt man. Also diese Funktion V, die da drin vorkam, sodass BUV gleich LV für alle V sein sollte. Und für diese Variationsformulierung mit unsymmetrischen Bilinearformen, die von zwei verschiedenen Räumen ausgehen, hatten wir den Satz von Liolax-Milgram kennengelernt. Ich habe Ihnen den nicht bewiesen in der Vorlesung, aber Ihnen ein Zitat angegeben. Das wird mich sondern, weiß ich nicht, vielleicht halbe, dreiviertel Vorlesung noch mehr hätte mich das gekostet, den noch mitzubeweisen. Also den können Sie sich durchaus durchlesen. Den können Sie zumindest, wenn Sie ein bisschen funktionale Analysis-Kenntnisse haben, verstehen Sie den Beweis auch. Der ist jetzt nicht irgendwie sehr besonders tiefliegend. Und damit haben wir dann tatsächlich die Lösbarkeit der parabolischen Differentialgleichung. Wir hatten es schon angesprochen, aber ich hatte es noch nicht an der Tafel gehabt. Also der letzte Satz der Vorlesung noch zusammengefasst für die parabolischen Differentialgleichungen. Wenn wir ein beschränktes Lipschitz-Gebiet haben, Omega in Rn, ein beschränktes Lipschitz-Gebiet, dann haben wir das für jede Endzeit t größer 0, für jeden Anfangswert U0 in L2 Omega, für jede rechte Seite der Differentialgleichung, für alle Quelltherme in in L2 bezüglich Ort und Zeit, also L2 0 T Kreuz Omega, und für alle Koeffizienten A in L unendlich plus Omega und C in L unendlich plus Omega existiert. Genau, sei all diese Dinge gegeben, müssen wir weitermachen mit dann existiert genau eine Lösung klein u in dem Raum L2 0t H01 Omega von der parabolischen Gleichung Zeitableitung von u minus Divergenz Koeffizient a Gradient u von xt plus c von x, u von xt, gleich f von xt. Und das Ganze interpretiert im distributionellen Sinne, das heißt, die Ableitungen hier sind im distributionellen Sinne definiert und der Raum ist gerade so, dass der Gradient von U dann immer noch eine L2-Funktion ist, sodass die Multiplikation hier Sinn macht. Divergenz davon ist dann nur noch was, ist dann erstmal nur noch eine Distribution. Entsprechend hier U mal C macht Sinn, weil U eine L2-Funktion ist, macht die Multiplikation Sinn. UT ist eine Distribution. Differenz und Summe von Distributionen macht Sinn. Das heißt, für jede L2-Funktion 0t, h01, Omega, können Sie nachprüfen, ob diese Geschichte hier erfüllt ist. Und wenn Sie etwas haben, was diese Geschichte hier erfüllt, dann ist es auch noch wohl definiert, sich zu fragen, erfüllt das U außerdem noch ux0 gleich u0 von x. Und das Ganze beweist man dadurch oder am einfachsten dadurch, dass man es umformuliert in die Variationsformulierung, wie wir gesehen haben. Also wir nehmen uns die distributionelle Formulierung davon. Das ist gleichbedeutend einfach durch die distributionelle Definition der Ableitung. Damit, dass ja die linke Seite als Distribution angewendet auf eine Testfunktion gleich ist rechte Seite als Distribution angewendet auf eine Testfunktion. Dann können Sie die Ableitung rüberziehen auf die Testfunktion. Dann ist die Anwendung einer L2-Funktion als Distribution auf eine Testfunktion dasselbe wie das Integral über die L2-Funktion mal der Testfunktion. Das heißt, auf die Art und Weise kriegen Sie da kanonisch solche Ausdrücke. Integral irgendwas mit U, irgendwas mit der Testfunktion gleich Integral f mal der Testfunktion raus. Und dann setzen Sie das Ganze fort von dem Raum der Testfunktion auf einen Abschluss der Testfunktion bezüglich einer Norm, sodass die Ausdrücke, die da stehen, stetig sind und kriegen auf die Art und Weise eine Formulierung raus, ja, in U und in V. Und dann können Sie noch eine Art ja, koschischen Integralsatz benutzen, eine partielle Integrationsformel in dem Raum der Funktionen, die diese Formulierung hier lösen, der uns gerade auch gesagt hat, dass die Funktionen dann stetig sind bezüglich der Zeit, um die Zeit abhängig, um hier vorne die Anfangsbedingungen noch mit raus aus dem Raum zu nehmen und mit rein in die Variationsformulierung reinzubringen. Und wenn man das gemacht hat, ist das eine Frage?
Ja. Im Skript, ich weiß nicht, also ich habe die alte Version ist aber eigentlich gar nicht so alt, da steht drin, dass wir C auf 0 bilden. Das wäre ja nicht ausgeschlossen, oder?
Genau, wir haben C größer gleich 0, hatte ich am Anfang mitgeschleppt im Skript. Wir haben es Ihnen allerdings nicht mehr als Beweis mit in die Übungsaufgabe reingegeben. Deswegen habe ich das jetzt geändert. Alles, was ich hier gemacht habe, gilt tatsächlich auch für C gleich 0. Für die elliptischen Gleichungen haben Sie es gesehen, das lag an einem Poincaré-Formel, da haben wir es ordentlich durchgerechnet auf dem Übungsblatt. Also im Wesentlichen haben Sie Probleme dann mit der Koerzivität, für die fehlt Ihnen, dann haben Sie sowas wie Gradient U zum Quadrat da stehen, also Sie haben kein Integral über U zum Quadrat mehr dabei, das heißt Ihnen fehlt was zur H1, zum H1-Skalarprodukt, wenn Sie die Koerzivität nachrechnen wollen. Das können Sie mit Poincaré lösen, das Problem. Das könnten Sie auch hier lösen mit Poincaré. Aber da wir es gar nicht mehr gemacht haben, nur in der abgespeckten Form haben, habe ich Ihnen das hier umformuliert auf L unendlich plus. Also ich ändere das auch noch im Skript für die Vorlesung, haben wir hier einfach L unendlich plus. Aber tatsächlich gilt das Ganze auch für L unendlich, wenn C größer gleich 0 ist und noch mehr, man kann auch für C kleiner 0, kann man ebenfalls noch Dinge machen. Da muss man aufpassen, dann kann man nicht mehr alle Quellterme nehmen oder nicht mehr alle Randwerte nehmen, sondern da können gewisse Resonanzen auftreten. C kleiner 0 kommt zum Beispiel taucht zum Beispiel auf bei Frequenzformulierung der Wellengleichung. Das heißt, auf die Art und Weise kriegen Sie, da gibt es Resonanzphänomene und wenn Sie mit der falschen Frequenz und der falschen Anregung starten, dann gibt es eben keinen stationären Zustand, sondern es wird einfach alles sich hochschaukeln und explodieren. Und dementsprechend das sehen wir daran, dass die mathematischen Gleichungen keine Lösung mehr hätten. Also es gibt noch eine ganze Menge Erweiterungen davon, was man noch machen könnte. Also sogar wirklich C in L unendlich würde gehen. Aber mit dem Mittel der Vorlesung haben wir hier einfach nur C in L unendlich plus. Dann heißt die Koerzivität von dem Ausdruck völlig klar. Und dann ist es auch wirklich analog zu der Übungsaufgabe, was ich Ihnen jetzt als Beweis hinschreiben werde. Genau, dann im Beweis, Sie haben es auf dem allerletzten Übungsblatt für A gleich C gleich 1. Übungen und ansonsten geht es komplett analog, wenn A und C beide L unendlich plus sind, weil dann können Sie die einfach nach oben und nach unten abschätzen und dann sind entsprechend taucht das als Koerzivitäts- und Stetigkeitskonstanten auf und fast analog für C gleich 0, dann können Sie nämlich mit Poincaré noch arbeiten. Ja, also das heißt, wir haben auch die Lösungstheorie für parabolische Differentialgleichungen unter Kontrolle. Jetzt machen wir das Ganze ja, um diese Gleichung numerisch zu lösen. Und die Frage ist, wie lösen wir denn jetzt solche zeitabhängigen parabolischen Gleichungen? Und dafür gibt es im Wesentlichen drei große Ansätze, die wir verfolgen könnten. Den einen Ansatz haben wir im letzten Semester schon in der Numerik von gewöhnlichen Differentialgleichungen kennengelernt. Das war nämlich die vertikale Linienmethode. Also wir können uns unser Ort-Zeit-Gebilde ja immer so vorstellen, dass wir sagen, den Ort zum Beispiel eindimensional aufgetragen, hier haben wir irgendwie den Stab, da können wir die Wärmeverteilung drauf auftragen zum Anfangswert und jetzt machen wir nach oben hin die Zeit und malen den Stab hier entsprechend noch ein paar Mal hin und suchen eine Funktion, die von Ort und Zeit abhängt. Dann könnten wir als erstes uns überlegen, die vertikale Linienmethode. Das heißt, wir diskretisieren unsere Funktion, die hängt von Ort und Zeit ab. Also es ist irgendwie natürlich, dass wir Ort und Zeit irgendwie diskretisieren müssen, aber wir müssen es nicht unbedingt gleichzeitig machen, denn Ort und Zeit haben ja auch physikalisch irgendwie eine unterschiedliche Bedeutung. Und eine Möglichkeit ist erstmal zu sagen, ich diskretisiere bezüglich des Ortes. Das heißt, was ich mache, ist, ich wähle mir ein festes Ortsgitter. Wenn ich irgendwo hier mein Intervall habe von 0 bis 1 zum Beispiel, wenn das mein Omega ist, das offene Intervall von 0 bis 1, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich wähle mir hier eine Menge von Punkten in dem Intervall 0, 1, diskretisiere bezüglich des Ortes, indem ich sage, ich habe meine Funktion nicht mehr gegeben als ganze Funktion des Ortes, sondern nur noch die Funktion an diesen Ortskoordinaten gegeben. Das ist eine Diskretisierung an u als von x und die Zeit lasse ich erstmal noch kontinuierlich. Das heißt, anstatt die Funktion auf dem ganzen Rechteck hier zu kennen, irgendwie Intervall 0, 1 mal Intervall 0 bis groß T zum Beispiel, also klein t ist die Variable, die läuft, groß t ist unser Endwert. Anstatt die Funktion überall auf dem Rechteck zu kennen, probiere ich erstmal nur die Funktion rauszufinden auf diesen orangefarbenen Linien hier, also zu festen Ortspunkten, sie über alle Zeiten zu kennen. Das heißt, was wir da machen würden bei der vertikalen Linienmethode, ist, wir diskretisieren u von xt und ersetzen das durch u an festen Stellen x1 von t, x2 von t bis x groß n von t, nennen das einen Vektor groß u von t, vielleicht noch irgendwie mit einem kleinen Index h für die Gitterweite zwischen x1, x2, wenn wir da ein äquidistantes Gitter reingebracht haben, um uns ja bewusst zu machen, dass dieses u davon abhängt, wie fein wir die Gitterpunkte gewählt haben. Und wenn wir das machen, dann würden wir entsprechend unsere Differentialgleichung ersetzen dadurch, dass vorher hatten wir ut minus Divergenz a mal Gradient u plus cu gleich f mit irgendeiner Anfangsbedingung u von x0 gleich u0 von x, vielleicht noch der Randbedingung wie üblich Dirichlet u von d Omega gleich 0 über alle Zeiten. Das würden wir also entsprechend ersetzen dadurch, dass wir sagen, dieser Vektor hier, der würde abhängen von der Zeit und die Ableitung von dieser vektorwertigen Funktion, die müsste so eine Gleichung erfüllen und dann müssten wir uns überlegen, wie können wir den Gradienten von u, wie können wir den dadurch ausdrücken, wenn wir u nur in den Gitterpunkten kennen und das würden wir zum Beispiel machen mit finiten Differenzen, so wie im letzten Semester und dementsprechend würde aus diesem Ausdruck hier Divergenz a Gradient u, wird irgendein Matrixausdruck lh uh von t werden, wo irgendwelche finiten Differenzen drinstecken, vielleicht das plus cu auch noch gleich mit reingesteckt und das Ganze dann gleich einem Vektor f, fh, der die Auswertung von dem f entsprechend an allen Gitterpunkten enthalten soll. Ja, wenn wir den linken und rechten Randpunkt weggelassen haben und in den finiten Differenzen berücksichtigt haben, dass links und rechts gleich 0 ist, dann sind die direkte Randbedingung auch gleich schon berücksichtigt, dann ist dieses u von x0 gleich u0 von x, wird einfach nur eine Anfangswertbedingung werden an unseren Vektor uh von 0, der ist dann entsprechend u0 von x1 bis u0 von xn. Das heißt, was wir hier haben, wäre ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen, so viele wie wir Ortsdiskretisierungspunkte haben, und das haben wir ausführlich im letzten Semester behandelt, Runge-Kutta-Verfahren, insbesondere auch die Stabilitätsprobleme, die da auftreten, dass nämlich die Matrix, die da vorkommt, das hatten Sie zumindest ja numerisch auf Übungsaufgaben nachgerechnet, in einfachen Beispielen, die Matrix, die da vorkommt, die hat typischerweise Eigenwerte, die gegen Minus unendlich gehen, das heißt, Sie haben hier Komponenten drin stehen, die ganz, ganz schnell abklingen über die Zeit, und wenn Sie kein Lösungsverfahren benutzen, was L-stabil ist, was wirklich Ihnen die Komponenten auch ganz, ganz schnell abklingen lässt oder auch minimal mindestens A-stabil ist, damit die Komponenten zumindest nicht mehr werden, die eigentlich wenig ganz, ganz schnell abklingen sollten, dann wird Ihnen die Lösung da ganz schnell um die Ohren fliegen. Das heißt, dann haben Sie da numerische Effekte drin, dass eigentlich Dinge, die sich schnell ausgleichen müssten, sich nicht schnell ausgleichen oder sich sogar aufschaukeln. Das heißt, typischerweise brauchen Sie hier sowas wie das implizite Euler-Verfahren als L-stabiles Verfahren. Und wenn es nicht zu große Zeiten sind und Sie mit gewissen Instabilitäten leben können, nimmt man manchmal auch die implizite Mittelpunktsregel als nur A-stabiles Verfahren. Je nachdem, wenn Sie einen sehr glatten Anfangswert haben, dann sind da keine Komponenten drin, die schnell abfallen, dann können Sie manchmal auch mit einem A-stabilen Verfahren leben. Aber auf der sicheren Seite, gerade bei unstetigen Anfangswerten oder wo gewisse Komponenten drin sind, die sich sehr schnell ausgleichen müssten, sind Sie mit dem impliziten Euler hier auf der sicheren Seite. Also Lösung. Zum Beispiel mit impliziten Euler, so wie im letzten Semester besprochen. Ja, statt vertikale Linien zu nehmen, könnten wir auch horizontale Linien nehmen. Also wir könnten auch sagen, anstatt bezüglich des Ortes zuerst zu diskretisieren, zu semidiskretisieren, sagt man auch für Halbdiskretisierung, also anstatt bezüglich des Ortes zu semidiskretisieren, könnten wir auch bezüglich der Zeit semidiskretisieren, dann hätten wir die horizontale Linienmethode. Also wir probieren die Funktion so zu finden, dass wir sie kennen immer zu einem Zeitpunkt für alle kontinuierlich vielen Werte x. Also das heißt, wir semidiskretisieren uns das U und gucken uns an, die Funktion x wird abgebildet auf ux, tj zu einem festen Zeitpunkt tj. Nennen das Ding zum Beispiel uj von x. Ja, und dann, wie sähe das Ganze dann aus? Dann müssten wir sagen, was machen wir hier mit dieser zeitlichen Ableitung ut? Und naheliegende Geschichten wären auch da wieder zum Beispiel impliziten und expliziten Euler zu nehmen. Also wir würden das ut entsprechend ersetzen durch u von x zum Zeitpunkt t plus Delta t minus u von x zum Zeitpunkt t geteilt durch Delta T. Und jetzt könnten wir zum Beispiel bei expliziten Euler, da wäre es ja dann besonders einfach alles andere auf die andere Seite gebracht, dann würde da entsprechend stehen f von x zum Zeitpunkt t plus Divergenz a Gradient u x zum Zeitpunkt t minus dann cu x zum Zeitpunkt t. Das könnten wir machen, dann müssten wir also in jedem Schritt, um von t auf t plus Delta t zu kommen, von tj auf tj plus 1 zu kommen, müssten wir also irgendwie wieder diesen Ausdruck hier auswerten. Also müssten uns überlegen, wenn wir das u als kontinuierliche Funktion haben, wie können wir dann Divergenz und Gradient davon ausrechnen. Wir zeigen es Ihnen in der Vorlesung nicht mehr, allerdings wird das instabil werden. Das ist keine Überraschung, der explizite Euler war ja auch bei der vertikalen Linienmethode schon instabil. Hier können wir das Handwaving uns dadurch überlegen, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Funktion und Sie möchten die Funktion gerne ableiten, numerisch, wie auch immer Sie das machen. Sie können die approximieren, zum Beispiel infinite Differenzen nehmen, daraus wieder mit Interpolation eine kontinuierliche Funktion basteln. Sie können die Funktion erst irgendwie wie Galerkin-Projektion in irgendeinen endlich-dimensionalen Unterraum reinprojizieren, dann in diesem endlich-dimensionalen Unterraum entsprechend ableiten. Wie auch immer Sie das machen, umso mehr Sie sich der wahren Ableitung annähern, umso unstetiger wird diese Abbildung werden. Denn wenn Sie eine Funktion haben, die irgendwie ein ganz kleines Gezappel mit drin hat, dann kann Ihnen dieses kleinste Gezappel, selbst wenn das von der Amplitude her ganz, ganz wenig ist, kann Ihnen ganz, ganz große Steigungsunterschiede verursachen. Also stellen Sie sich irgendeinen schönen glatten Funktionsgraphen vor und jetzt legen Sie eine ganz hoch oszillierende Sinusschwingung drüber, die Ihnen ganz, ganz viel hin und her zappelt, dann wird das in der Ableitung dafür sorgen, Sie haben so einen Faktor mit drin, ganz, ganz kleine Konstante mal Sinus nx mit einem ganz, ganz großen n, dann ist das ganz, ganz klein wegen der kleinen Konstante davor, aber wenn Sie es ableiten, fliegt in der inneren Ableitung mal n davor, das mit raus, das heißt in der Ableitung haben Sie n mal diese kleine Konstante und für große n kann Ihnen das beliebig groß werden. Das heißt, das Ableiten, wenn Sie das formulieren als lineare Abbildung von zum Beispiel einem Hilbertraum in einen anderen Hilbertraum, dann ist das ein typischerweise unbeschränkter Operator, der also, wenn Sie sagen, Sie leiten alles, was eine L2-Ableitung besitzt, leiten Sie auch ab, dann haben Sie einen Operator von einer gewissen Definitionsmenge, der Teil der L2-Funktion, die eine Ableitung in L2 besitzen, also gerade H1, dann haben Sie also eine Abbildung von der Teilmenge H1 in L2 nach L2. Und bezüglich der L2-Norm ist dieser Operator unbeschränkt, weil sie Dinge einsetzen können, die ihnen beliebig große Ableitungen entsprechend liefern, obwohl die Sachen selber, ja, also Sie können sich eine Folge reinschreiben, die geht gegen 0 in L2, indem Sie sagen Sinus nx mit einer Konstante davor, die das gegen 0 drückt, und auf der anderen Seite gehen die Ableitungen, aber nicht gegen 0, wenn Sie dieses n noch gleichzeitig mit gegen unendlich gehen lassen. Das heißt, Ableiten ist ein unbeschränkter Operator. Das ist Ableiten, hier wird Ihnen kleine Fehler in U beliebig stark verstärken. Deswegen nimmt man nicht expliziten Euler, expliziter Euler, der wäre auch hier wieder instabil. Und das würden Sie dadurch sehen, dass Ihre Funktion irgendwie völlig unphysikalisch aussieht. Sie starten das, Sie haben vielleicht irgendwo einen kleinen Fehler, machen irgendwo einen kleinen Rechenfehler, und dieser kleine Rechenfehler wird bei den numerischen Ableiten dann so furchtbar verstärkt, dass Sie irgendwelche ganz, ganz großen, typischerweise sehen Sie da ganz große Oszillationen nach ein paar Zeitschritten drin. Was wäre es beim impliziten Euler? Da hätten wir entsprechend hier f von x plus t dt, das ist uns ja relativ egal. Und dann hätten wir hier aber stehen Divergenz a, Gradient U von x plus t plus Delta t minus cu xt plus Delta t. Ja, das war's, der implizite Euler. Das heißt, wir hätten eine implizite Gleichung da stehen, wenn wir das auflösen würden nach x u xt plus Delta t, dann haben wir da Terme drinstehen, Divergenz a Gradient u xt plus Delta t minus cu xt plus Delta t, noch von hier vorne minus einen u xt plus Delta t durch Delta t, und das Ganze wäre dann irgendwas, was entsprechend gleich dem letzten Wert u von xt sein müsste. Das heißt, wenn Sie einen impliziten Euler auflösen nach der Funktion zum nächsten Zeitschritt, dann gibt Ihnen das gerade eine Differentialgleichung für u zum nächsten Zeitschritt. Und zwar eine Differentialgleichung nur bezüglich des Ortes. Das heißt, der implizite Euler, der gibt Ihnen eine elliptische partielle Differentialgleichung in jedem Zeitschritt. Und das haben Sie auf den in den Übungsaufgaben ja auch schon implementiert. Dann können Sie für diese elliptische Differentialgleichung Ihren Finite-Elemente-Löser zum Beispiel nehmen. Also Lösung zum Beispiel mit finiten Elementen. Welchen Weg man von beiden geht, die vertikale oder die horizontale Lösungsmethode, ist letztlich, hat beides seine Vor- und Nachteile. Von der Theorie her sind die Resultate über die horizontale typischerweise stärker, weil man die stärkere Theorie hier hat für die Approximation der elliptischen Gleichung, entsprechend mit finiten Elementen, Variationsmethoden. Umgekehrt, aber zumindest für einfache Fälle hatten wir, ich glaube sogar im letzten Semester, haben wir auch Konvergenzresultate für die vertikale Linienmethode, solange die Gleichung nicht irgendwie springende Koeffizienten haben und alles glatt ist, haben wir zumindest da in manchen Spezialfällen auch wirklich Konvergenz zeigen können. Einer der großen Vorteile der vertikalen Linienmethode ist, dass sie in der Zeitschrittweite sehr flexibel sind. Sie können bei der vertikalen Linienmethode können Sie sagen, am Anfang passiert ganz furchtbar viel und später, da gleicht sich eh nur noch alles aus, da ist alles fast im stationären Gleichgewicht. Dann können Sie also sagen, Sie nehmen hier am Anfang eine ganz, ganz kleine Zeitschrittweite und später machen Sie die immer größer, weil eh kaum noch was passiert. Also das heißt, hier sind wir sehr flexibel bezüglich der Zeitdiskretisierung. Und unflexibel bezüglich der Ortsdiskretisierung, denn Sie müssen sich am Anfang entscheiden, wo Sie die Funktion auswerten, und Sie kriegen es im Prinzip nicht hin, also könnte man sich überlegen, ob man noch irgendwie durch Interpolation Punkte dazu nimmt oder irgendwie durch die Punkte wegfallen lässt und das verteilt auf andere, dass man also solche Linien hier irgendwo neu beginnen lässt und irgendwo enden lässt. Allerdings ist das typischerweise bringt das nicht viel. Durch Interpolation gewinnen Sie kaum neue Daten dazu, und wenn Sie Dinge weglassen, die Sie berechnet haben, verlieren Sie typischerweise Informationen. Also Sie haben sehr wenig Möglichkeiten, hier die Anzahl der Punkte auf eine vernünftige Art und Weise zu verändern. Genau das Umgekehrte ist es offensichtlich bei der horizontalen Linienmethode. Bei der horizontalen Linienmethode können Sie nämlich bezüglich des Ortes sehr, sehr gut Dinge verändern. Sie können nämlich einfach sagen, in dem Moment, wo Sie die nächste elliptische Differentialgleichung lösen, wählen Sie eine komplett neue Triangulierung als im letzten Schritt. Das heißt, wenn Sie sowas haben, wie in einem der Beispiele auf den Übungsaufgaben, Sie haben da irgendwo Ihr Gebiet mit einer wandernden Quelle, dann könnte man ja sagen, da, wo die Quelle gerade ist, passiert wahrscheinlich am meisten. Das heißt, da, wo die Quelle gerade ist, möchte ich auch meine Diskretisierung bezüglich sehr fein haben, viele Dreiecke. Da, wo die Quelle gerade nicht ist, weit weg davon, da gibt es eh nur noch irgendwie, da geht es halt irgendwie glatt runter. Da brauche ich wenig Dreiecke. Das heißt, da können Sie wunderbar in jedem Zeitschritt können Sie eine andere Anzahl von Dreiecken wählen. Und bezüglich der Zeit sind Sie hier ebenfalls flexibel, denn niemand zwingt Sie. Dadurch, dass Sie in der Zeit einfach vorwärts gehen, können Sie in der Zeit ebenfalls flexibel die Zeitschrittweite wählen. Und hier sind wir flexibel bezüglich Ort und Zeit. Deswegen ist das typischerweise die präferierte Methode, wo Sie einfach mehr Möglichkeiten haben, auf Probleme, also wirklich auf spezielle Teilprobleme einzugehen, ändernde Ortsquellen, dass Sie schon wissen, dass in irgendeinem Teil des Gebiets nichts mehr passiert, dass Sie adaptiv probieren, Ihre finiten Elemente so zu wählen, dass das Gitter an einer Stelle kleiner ist als an einer anderen Stelle. Also da sind Sie typischerweise da wirklich, wirklich extrem flexibel. Und es geht eine noch flexiblere Möglichkeit, die haben wir auf den Übungen dann nicht mehr besprochen und die ist jetzt wirklich nur noch komplett. Handwaving, Sie könnten nämlich auch sagen, wir nehmen sogenannte Raumzeit-finite Elemente. Wir ignorieren den Unterschied zwischen Ort und Zeit. Wir haben, ähnlich wie bei Lax-Milgram, mit Lyon-Lax-Milgram, wir haben eine Variationsformulierung, die ist in Ort und Zeit. Wir haben irgendeinen Hilbertraum bezüglich Ort und Zeit, in dem gilt eine entsprechende Formulierung. Und jetzt wähle ich entsprechend einen endlich-dimensionalen Teilraum von dem großen Hilbertraum. Also was wir machen würden, wäre, wir nehmen eine Galerkin-artige Methode, so ähnlich wie beim Galerkin-Verfahren. Mit einem endlich dimensionalen Teilraum V von L2 0t H01 Omega und zum Beispiel einen endlich dimensionalen Teilraum von W0t H01 Omega H-1 Omega, gegebenenfalls noch mit irgendwie Endrandwert gleich 0 zum Endzeitpunkt gleich 0, je nachdem, was gerade in welcher Variationsformulierung Sie die Lösbarkeit gezeigt haben. Das heißt, Sie nehmen sich die Räume, wo Sie die Lösbarkeit gezeigt haben und die Variationsformulierung, wo Sie die Lösbarkeit gezeigt haben, ersetzen dann die Räume, die da drin sind, durch endlich dimensionalen Teilräume und fordern entsprechend, dass AVW gleich L von W ist für alle, ja, und suchen einen, und das V ist gesucht aus dem endlich dimensionalen Teilraum, die Ws lassen Sie laufen über den endlich dimensionalen Teilraum. Das hat den Vorteil, dass Sie völlig flexibel sind bezüglich Ort und Zeit. Und wenn Sie das Ganze jetzt sich aufmalen würden, dann sind Sie nicht mal mehr an so einer Rechteckstruktur, sind nicht mehr dazu gezwungen, gerade vertikale oder horizontale Linien zu malen, sondern jetzt sind x und t einfach nur noch gleichberechtigte Koordinaten. Das heißt, wenn Sie hier so einen Raum haben, L2 0t H01 Omega, dann können Sie den zum Beispiel probieren, dadurch zu approximieren, dass Sie hier bezüglich Ort und Zeit Dreiecke reinmalen. Das heißt, Sie haben jetzt Dreiecke, die bezüglich Ort und Zeit da sind. Sie nehmen sich als Ansatzraum, nehmen sich Funktionen, die gleichzeitig bezüglich Ort und Zeit lineare Funktionen sind. Dann haben Sie entsprechend einen Teilraum von diesem Raum hier. Und das heißt, Sie können das Ganze so machen, dass Sie hier das Gebiet schön mit Dreiecken ausschöpfen. Und Sie können diese Dreiecke aber natürlich auch unregelmäßig machen lassen. Niemand zwingt Sie, dass es hier einen Zeitpunkt gibt, wo alle Punkte auf dieser Zeitlinie liegen, sondern Sie können die Dreiecke natürlich auch so machen, dass Sie anfangen, hier bezüglich der Zeit Riesenschritte zu machen. Und dann lassen wir das Ganze hier vielleicht langsam weniger werden und machen das Ganze hier wieder in viel engeren Zeitschritten und nehmen hier viel kleinere Dreiecke. Jetzt muss ich hier reinmalen, damit es wieder Dreiecke werden. Das heißt, Sie sind hier jetzt völlig frei da drin, wie Sie zwischen Ort und Zeit diskretisieren. Also Sie können Gebiete haben, wo Sie ganz, über ganz, ganz lange Zeiten ja einfach alles als linear annehmen bezüglich der Zeit, und in anderen Bereichen haben Sie ganz, ganz kleine Zeitschritte. Das heißt, Sie sind so, Sie können jetzt nicht nur sagen, in dem einen Gebiet löse ich örtlich fein auf, in dem anderen löse ich örtlich weniger fein auf. Sie können nicht nur sagen, ich mache zu manchen am Anfang kleine Zeitschritte, später große Zeitschritte, sondern Sie können damit sagen, in Teilen des Gebietes mache ich große Zeitschritte, in anderen Teilen des Gebietes mache ich kleine Zeitschritte. Ich schreibe mal extrem flexibel. Ermöglicht es, in Teilen des Gebietes größere Zeitschritte als in anderen zu machen. Also von der Flexibilität her ist das Ganze perfekt. Der Nachteil ist, dass, und deswegen fristen die immer noch so ein gewisses Randdasein, sie fangen sich damit einfach viel, viel mehr Unbekannte ein. Denn sie müssten an der Stelle, wenn sie an finite Elemente, stückweise lineare finite Elemente denken, dann müssten sie für jeden Knotenpunkt haben sie eine Unbekannte. Das heißt, es sind nicht mehr, sie haben nicht mehr so viele Unbekannte, wie sie Raumdiskretisierungspunkte haben oder so viele, wie sie ja, genau, Raumdiskretisierungspunkte genommen haben, sondern sie haben jetzt so viele, wie sie Raumzeitdiskretisierungspunkte genommen haben. Das heißt, sie haben eine Dimension höher, die sie diskretisieren. Das heißt, sie haben viel, viel mehr Unbekannte drin, lösen dann ein System mit viel, viel mehr Unbekannten, und sie haben die Kausalität nicht mehr dabei. Denn eigentlich sollte man ja annehmen, dass irgendwie in der Lösung ja diese Koordinaten hier nur von den darunterliegenden abhängen, und diese Kausalität ist nicht mehr wirklich da. Also in dem linearen Gleichungssystem können Sie teilweise, ja Teilsysteme können Sie manchmal leichter lösen, weil das so eine Art von unten nach oben gehen ist, aber das sehen Sie nicht mehr, wenn Sie das Gleichungssystem aufgestellt haben. Das heißt, Sie haben eine viel höhere Flexibilität, aber eben auch eine viel höhere Dimension. Das heißt, typischerweise müssen Sie viel, viel mehr Aufwand leisten, um diese Gleichungssysteme zu lösen. Und da Sie selbst modernste Computer und selbst modernste Supercomputer schon mit der horizontalen eine vertikale Linienmethode an ihre Grenzen bringen, wenn sie ein Problem haben, was irgendwie im Dreidimensionalen ist und wollen das vernünftig auflösen und über die Zeit berechnen, dann haben sie da schon mit modernen Computern Probleme. Ist das sowas, wo man sich immer, also wo man typischerweise, wo man sich denkt, das würde man gerne machen, wenn die Computer noch 5 Generationen weiter sind. Und was man dann doch oft macht, ist deswegen die horizontale und die vertikale Linienmethode zu nehmen. Aber von der Theorie her können Sie wunderbar auch diese Dinge machen, und von der Flexibilität her ist das eigentlich was ganz Fantastisches, aber die Computerpower reicht eben an vielen Stellen einfach noch nicht, und dann ist es effizienter, diese Kausalität mitzubenutzen, dass Sie bei der horizontalen Linienmethode alle Unbekannten hier, daraus berechnen Sie die Unbekannten hier, die Unbekannten hier, die Unbekannten hier. Also das alte Spielchen, was wir in der Numerik immer haben, ist es leichter, N-Gleichungssysteme mit N-M-Unbekannten zu lösen, als N-Kreuz-M Gleichungssysteme zu lösen, weil in die Gleichungssystemlösung die Dimension hoch 3 eingeht. Also wenn Sie schaffen, da irgendwas rauszukoppeln aus diesem hoch 3, sodass Sie nur n mal m hoch 3 Aufwand haben statt n mal m hoch 3, dann ist das typischerweise erstrebenswert. Ja, und damit möchte ich den fachlichen Teil der Vorlesung gerne abschließen und danke Ihnen für das ganze Semester und insbesondere auch dem Kameramann dafür, dass er uns das ganze Semester begleitet hat. Dankeschön.